Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dieses jetzt folgende Gespräch habe ich für den Film über Tramadol mit einer Person aus Deutschland geführt, die schwer opioidabhängig war und jetzt versucht, aus der Sucht herauszukommen. Wir fanden dieses Gespräch so intensiv, so interessant, dass wir uns entschieden haben, nicht nur die Ausschnitte für den Film zu benutzen, nein, wir haben uns entschieden, euch hier in diesem Podcast das gesamte Gespräch zur Verfügung zu stellen. Ja, und an dieser Stelle wünsche ich euch, viel Spaß kann ich ja nicht wünschen, aber hört gut zu. Und passt gut auf.
Also erstmal vielen Dank, dass du nach Berlin gekommen bist, dass wir uns unterhalten können, dass du mit mir sprichst. Du hast nichts zu befürchten und wenn dir irgendeine Frage irgendwie nicht passt, dann sagst du einfach, möchte ich nicht beantworten, ist voll okay. Die erste Frage, die ich dir stellen will, ist eigentlich eine ganz einfache, aber für mich so eine Art, wie kann das eigentlich passieren? Also wie kann man im 21. Jahrhundert, im Jahr 2023 eigentlich noch opiatabhängig werden, obwohl jeder weiß, wie schnell es süchtig macht und wie gefährlich es ist?
Also bei uns war das so, ich hatte einen besten Freund und der Vater, der hatte Teledin im Schrank. Der Schrank, die sollte man eigentlich abschließen. Das hat er nicht gemacht. Und da waren 100er Schachteln, ganz viele Kollegen, Alpazolam, Romazolam, alles Mögliche. Und daran haben wir uns bedient.
Warum? Also ich meine, es ist ja eine Entscheidung, die du triffst. Ich gehe da jetzt mal an so einen Schrank, nehme ein extrem starkes Medikament, weiß auch Bescheid. Also ihr wusstet ja, was das für Medikamente sind und was die machen.
Ja, mit 15, 16 war es. Also ich war nicht so gut darüber informiert. Ich weiß nur, man fühlt sich in Watte gepackt und alles ist gut, dann habe ich es genommen.
Wolltest du mit 15 und 16 in Watte gepackt werden?
Ich glaube, das war reine Neugier. Also ich hatte nicht das Verlangen, high zu werden oder einen Rausch zu spüren. Ich war einfach nur neugierig.
Wie schnell ist aus Neugierde, ich will es nochmal probieren, geworden?
Wir haben das, jedes Wochenende hatten wir so eine Tradition. Wir sind immer zu dem Kollegen gefahren, haben da übernachtet. Der Vater, der ist rübergegangen zu jemand anderem, zu seiner Freundin. Und ja, dann sind wir halt immer zum Schrank und haben uns ein Blister rausgenommen, so eine Riegel. Eigentlich haben wir das nur genommen, wenn wir nichts anderes hatten. Also wir haben zuerst gekifft. Ich würde sogar sagen, Kiffen war vielleicht eine Einsteigerdroge. Also, am Anfang hatte ich nicht das Verlangen, das nochmal zu nehmen. Das war eher so, das war einfach da. Wir haben es teilweise weggeworfen, wenn wir es in der Hosentasche hatten. Und irgendwann habe ich meinen alten Klassenkameraden wieder getroffen und zwei andere Leute.
Ja.
Die haben schon Heroin konsumiert und Hydromorphon. Ja, dann wurde aus Tilidin schnell Hydromorphon, auch erstmal Neugier. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gearbeitet. Ich hatte ein Praktikum, ich habe Fachabitur gemacht. Und ja, erstmal war das so, dass wir das nur am Wochenende gezogen haben. Also Hydros musste man klein machen in einem Hörsaal, damit das überhaupt
wird. Das ist auch ist es ein Ersatzstoff einfach?
Hydromorphon, das ist auch ein synthetisches Opioid.
Okay.
Nur ein sehr, sehr starkes. Das liegt über Oxycodon praktisch, ja, das Heroin in pharmazeutischer Funktion.
Ja.
Es ist sehr stark. Wenn man es oral konsumiert, passiert nichts. Das wussten wir schon, wir haben uns darüber erkundigt. Und ja, wir haben gegoogelt, wie man das halt zubereitet. Und unsere Freunde wussten da auch schon ein bisschen. Wir haben uns einen Mörser bestellt und da mussten wir die Tabletten klein machen. Da waren so Granulatkügelchen drin.
In der Tablette?
Ja, genau.
Okay.
Also die Tablette, die hat Bindemittel und drin ist das Granulat mit dem Wirkstoff. Also so mit einer Karte bekommt man das nicht klein, da muss man schon einen Mörser dafür holen. Ja, damit hat es angefangen. Die haben wir dann immer gemörsert. Wie wir die bekommen haben, das war eine Oma tatsächlich, die hat das verschrieben bekommen.
Okay.
Gegen starke Schmerzen. Sie war, sie hatte Krebs, ein Stadium. Und ja, als ich das in der Arbeit nicht mehr so gepackt habe, das war ziemlich anstrengend. Das war eine physische Arbeit. Ne? Also ich habe als Elektriker gearbeitet.
Ja.
Ich musste ganz viel tragen und ich hatte Rückenschmerzen nach 2 Stunden schon. Also habe ich irgendwann angefangen, in der Arbeit zu ziehen, Hydromorphon. Und das hat praktisch dieselbe Wirkung wie Heroin.
Merkt man eigentlich diesen Schritt von, ich habe Bock, das auszuprobieren, zu, fuck, ich bin süchtig? Merkt man das?
Ich habe mir eingeredet, dass ich nicht süchtig bin. Also ich hatte Angst davor, aber ich hatte die ganze Zeit, ich glaube, ich habe mich selber angelogen. Also ich dachte, ich schaffe das.
Das ist wie so ein Raucher, der dir eigentlich immer erzählt, so wie, ich bin ja eigentlich gar nicht
süchtig,
ich könnte jederzeit aufhören.
Ja, ich kann immer aufhören, das ist kein Problem. Ich mache das einfach nach der Arbeit nicht mehr und fertig.
Ja.
Wenn ich das geschafft habe, das Praktikum, so dachte ich. Dann war das während der Arbeit mehrmals, dann war es nach der Arbeit. Nicht mehr nur am Wochenende, das war dann praktisch jeden Tag. Und dann habe ich das 6 Monate durchgemacht und an Weihnachten hat keiner mehr zurückgeschrieben, die Oma war tot.
Ja.
Die hat uns nichts mehr gebracht.
Wie habt ihr denn überhaupt, wie habt ihr das geschafft, eine Oma zu überzeugen, ihre Krebsmedikation gegen Schmerzen euch zu geben?
Mussten wir gar nicht, das hat sie von selber angeboten, tatsächlich. Sie hat gesehen, dass wir Tilidin, also uns ist ein Riegel Tilidin aus der Hosentasche gefallen. Und da meinte sie, komm mal mit, ich zeige euch, was besser ist.
Das ist ja auch krass.
Ja, so fing das an halt mit Hydros, ne? Hydromorphon. Das habe ich circa ein Jahr durchgemacht und irgendwann kam Heroin dazu. Also das, der Schritt von den kleinen, also den schwachen Opioiden zu den starken, das war glaube ich 1 Monat.
Ja.
Da habe ich von Tilidin auf einmal, Tramadol hatte ich durch, das ist ja auch ein bisschen schwächer, Oxycodon, Hydromorphon, Fentanyl, Heroin. Ja, das war alles im selben Monat praktisch. Wir hatten Fentanyl, das war Nasenspray.
Ja.
Von meinem besten Freund, der Opa, der ist verstorben. Und der hat mir eine Nachricht geschrieben. Er war sehr aufgeregt und hat ein Foto geschickt und meinte, was ist das? Ich habe gesagt, das ist Fentanyl, nicht anfassen. Bin schnell rübergekommen und er hat sich schon so einen Schuss in die Nase praktisch gesetzt. Da gibt es so 8 Sprühstöße mit 400 Mikrogramm Fentanyl.
Ja.
Das ist so gegen Schmerzspitzen, also das ist schon relativ stark. Und ich glaube, 3 Tage später ist dann auch, ja, das war circa 3 Tage später, da ist mein Freund gestorben an Fentanyl. Wir haben...
So schnell? Von, ich probiere es das erste Mal aus und 3 Tage später gestorben?
Genau, nicht
an
mein bester...
Atem.
Ja, genau, Atemdepression. Ja. Also, das war so, wir waren eigentlich zu viert wegen, diese zwei Leute, die ich kennengelernt habe, die, von denen ich auch das Heroin hatte, die mir auch das erste Mal Blechrauchen gezeigt haben. Ja, wir waren bei diesem einen Freund, das war mein alter Klassenkamerad, und wir fingen an, eine Freundschaft aufzubauen. Und ich mochte ihn sehr gerne, er war ein sehr witziger Kerl. Und ja, da war eines Tages dann, bin ich gegangen und ich habe so eine Sprühflasche da gelassen. Da waren noch zwei Stöße drin und Fentanyl hat eine Halbwertszeit von einer Stunde, glaube ich, circa. Also nach einer Stunde wirkt das nicht mehr. Ich bin um circa 18 Uhr gegangen und um 19 Uhr hieß es, hat er die letzten zwei Sprühstöße genommen. Meine Kollegen sind um 23 Uhr gegangen, die beiden. Und die hatten Angst vor der Polizei, die hatten Heroin und Hydromorphon dabei. 32er Hydros, das ist nochmal ein bisschen stärker. Wenn man die klein macht und zieht, dann das kann sehr gefährlich werden. Ich glaube, die letale Dosis liegt bei 4 Milligramm, 6 Milligramm. Und nasal ist die Bioverfügbarkeit halt nochmal viel höher.
Weißt du, was krass ist, während du darüber sprichst? Wie spezifisch dein Wissen dazu ist. Also, dass du so, weißt du, so, es geht gar nicht darum, wie, dann habe ich mich auf den Rücken gelegt und bin weggedöst und es war schön, sondern du erzählst eigentlich da extrem genau darüber, was ist der Wirkstoff, wie wirkt er, wie viel braucht man, wie viel bringt mich um. Würdest du sagen, dass der Konsum von Opiaten genau das ist? Dieses ständige Messen und Berechnen zum nächsten Rausch, zur nächsten Wirkweise?
Ja, ich würde das nicht sagen. Meine Kollegen haben da jetzt nicht so drauf geachtet. Die haben sich einfach auf mich verlassen. Die wussten, ich kenne mich da ein bisschen aus und keine Ahnung, ich sah das als Hobby. Ich wollte eigentlich sogar in die Medizin gehen, auch studieren. Ja, ich habe mir das Wissen halt einfach angeeignet. Ich habe viel darüber gelesen, über die verschiedenen Opiate, auch über Derivate, also Sachen, die es, also Research Chemicals sogenannte, die kann man im Internet legal kaufen. Und da war halt sowas wie Tramadol in legaler Form. Ja. Ich glaube, das hieß ODSMT, Tramadol, irgendwie sowas. Ja, wo waren wir? In den Windows 32ern.
Genau.
Ja, also das haben die da gelassen, die hatten Angst vor Polizei. Er meinte, ist okay. Und das war halt die Entscheidung, die dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Hätten die das nicht da gelassen, dann wäre er heute noch am Leben.
Wirfst du ihnen das vor?
Ich werfe es meinen Freunden nicht vor, nein. Die haben meinen Freund vertraut und haben das da gelassen. Haben mir noch vertraut, dass sie das nicht anfassen. Ich meine, das war auch sehr viel wert, so eine 32er Hydro. Die kostet 40 Euro, 50 Euro auf dem Chartmarkt. Manche Leute auch für 20 Euro, wenn man jetzt Verbindungen hat, aber eigentlich sind die wohl teurer. Die sind auch schwerer ranzukommen. Ja, die haben mir einfach vertraut und haben das da gelassen. Und
wie groß ist der, wenn du konsumierst oder konsumiert hast, wie groß ist diese Angst vor dem, heute ist es zu viel, heute ist der, denkt man daran überhaupt, dass es passieren könnte?
Also bei meinem ersten Mal Heroin, das habe ich, ich habe diese zwei Leute angeschrieben. Ich habe gesagt, ich möchte das jetzt ausprobieren. Und dann habe ich mir ein halbes Gramm geholt. Und da hatte man noch Respekt und die Hemmschwelle war relativ weit oben. Also ich habe auch noch gezögert, da hatte man noch diese Gefühle. Und die Angst davor, Respekt. Aber nach der ersten Nase, ich habe das klein gemacht, das war direkt weg, die Hemmschwelle. Danach wollte man nur noch mehr.
So schnell geht es?
Bei mir zumindest. Und bei den anderen, ja, es war es nicht anders. Ne? Die haben das erste Blech geraucht und am nächsten Tag direkt das nächste. Und dann, ja, Nasen gezogen, dazu Blech geraucht, alles Mögliche durcheinander.
Würdest du sagen, dass das Original-Heroin, nenne ich es jetzt einfach mal, also das Original-Opiat, immer noch die Königsklasse ist? Oder würdest du sagen, dass diese ganzen chemischen Verbindungen, also Tramadol, Tilidin, Fentanyl, dass die besser sind?
Also Heroin ist an sich ziemlich stark, ja. Wenn man das jetzt am Bahnhof kauft, denke ich nicht. Hatten wir auch schon, da bringt das nichts. Da, selbst wenn du entzügig bist und was rauchst, da bringt es teilweise nichts, weil es so stark gestreckt ist. Aber Fentanyl würde ich schon stärker einschätzen. Vor allem die Derivate K-Fentanyl, Acryl-Fentanyl, die sind dann nochmal 100 Mal stärker oder 50 Mal stärker, weiß ich nicht. Es gibt teilweise Derivate, die tausendmal stärker sind. Und in den USA werden ja Pillen gepresst, Oxycodon-Pillen. Und wenn man denkt, man kauft eine Oxycodon-Pille, dann erkundigt man sich im Internet über die Dosis, wie viel man nehmen soll. Und dann steht auf der Tablette 30 Milligramm und du nimmst die Hälfte nasal. Dann bist du tot, weil du vielleicht auf der Tablette der Hotspot, also das ganze Fentanyl, auf der einen Seite war und nicht auf der anderen. Das kann passieren, die werden ja gepresst. Und da wird nicht darauf geachtet, dass das kann man auch nicht steuern oder so verteilen. Das geht nicht.
Würdest du sagen, dass die größte Macht, die von Opiaten ausgeht, ist, dass dir dein Leben egal ist? Dass du jedes Mal beim Konsum immer wieder das Risiko eingehst, dass es das letzte Mal sein könnte, weil zum Beispiel auf der einen Seite alles in der Tablette lag?
Ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, ob ich davon sterben könnte oder nicht. Ich später irgendwann, wo ich jetzt richtig tief in der Suchtfahrkarte war und noch Kokain dazu genommen habe, das nennt man Speedball, also Kokain plus Heroin. Da habe ich eine Nase Kokain gezogen und eine Nase Heroin. Und da ist das so, dass Kokain schwächt die Wirkung vom Heroin so ein bisschen ab. Die wirken miteinander. Also man ist mehr, noch euphorischer. Die Nebenwirkungen von Heroin sind weg. Das heißt, man noddet nicht weg, man nickt nicht weg. Man fühlt sich nicht so schläfrig. Man ist ein bisschen wacher, aber hat trotzdem die Effekte von Heroin. Und die Nebeneffekte von Kokain, die sind weg. So, das heißt, wenn du denkst, du hast zu wenig Heroin gezogen, ziehst noch eine Nase Heroin, weil du das nicht spürst wegen dem Kokain. Und das Koks hört auf, nach einer Stunde zu wirken. Du hast keins mehr, weil du alles weggezogen hast. Dann kommt das Heroin durch. Und dann stirbst du an einer Art von Depression. Das ist noch einem Freund passiert genauso. Und da habe ich für mich beschlossen, dass ich damit aufhöre. Und seitdem habe ich auch kein Kokain mehr angefasst.
Aber weiterhin Opiate?
Ja, Heroin musste ich weiterhin nehmen. Bei Kokain hatte ich keinen Entzug, keine psychische, ja, also da war ich nicht abhängig von. Da konnte ich somit aufhören. Bis heute noch.
Es gibt ja diese klischeehafte Vorstellung davon, wer heroinabhängig wird. Sozial schwacher Haushalt, keine Perspektiven. Aber du hast gerade gesagt, dass du dein Fachabi gemacht hast, dass du als Elektriker gearbeitet hast, dass du eigentlich ein ganz reguläres Leben gelebt hast.
Ja, meine Kindheit und mein Leben war eigentlich sehr schön. Also meine Eltern, ich liebe meine Eltern, die haben mich gut behandelt. Ja, das war bei mir tatsächlich reine Neugier. Bei meinen Kollegen weiß ich, dass es nicht so war. Da war der Haushalt anders, da war der Vater Alkoholiker. Hat ihn mal in die Toilette eingesperrt oder ihn da rausgezogen und durch den Flur gezogen, die Mutter geschlagen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es davon kommt.
Warum ist es so schwer, damit aufzuhören?
Also einerseits natürlich die Entzugssymptome, die akuten.
Sag mal, welche das sind. Was sind denn akute Entzugssymptome?
Akute, also wenn ich jetzt heroinabhängig bin und Bleche rauchen. Blech, das wirkt, keine Ahnung, 10 Minuten hat das bei uns gewirkt und irgendwann gar nicht mehr. Da hast du das nur noch geraucht, um den Entzug fernzuhalten. Ja, nach 4 Stunden warst du wieder entzügig, sagen wir mal, und dann fängt das an. Nach dem ersten Tag fühlst du dich schon sehr scheiße, eigentlich auch schon nach 4 Stunden nach dem letzten Blech, sage ich mal. Ja, der schlimmste Tag ist dann der 5. und da hat man Erbrechen, Durchfall, Schmerzen, ich habe Blut gespuckt, alles Mögliche. Der Körper entgiftet halt, ne? Man schwitzt extrem viel. Man kann nicht schlafen natürlich, das geht nicht. Restless legs, also man muss die Beine die ganze Zeit bewegen. Man ist extrem unruhig, man hat diese Nervosität in der Brust. Als ob man die ganze Zeit aufgeregt ist. Und man hat auch irgendwie Energie, aber man ist total fertig. Und also man will schlafen, aber es geht nicht. Man kann gleichzeitig einen Marathon laufen, hat aber keine Energie dafür. Man liegt dann im Bett und dann denkt man nach. Und ja, wenn man viel Zeit hat und nachdenkt, dann denkt man auch über die Sucht nach und die Depressionen kommen durch. Wenn man das jetzt geschafft hat, sag ich mal, den Entzug, den akuten, dann kommen die Postakuten. Entzugssymptome. Das ist ja die Depression danach, wie man sich fühlt. Ich habe eine Entgiftung gemacht. Ich war 3 Wochen zu Hause in meinem Zimmer eingesperrt. Und dann bin ich in eine Entgiftung gefahren, in eine richtige. Da habe ich ein Bett bekommen. Und die haben mir Benzodiazepine gegeben, um runterzukommen. Ja, da bin ich nach einer Woche raus. Ich habe ja den größten Teil schon zu Hause gemacht, bei Wochen. Ja. Und ich habe es abgebrochen gegen Empfehlung des Arztes. Und da haben mich Freunde abgeholt, beziehungsweise mein bester Freund, der keine Drogen nimmt. Und dann sind wir bei einem Kollegen angehalten. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe gesagt, warten wir kurz 5 Minuten. Bin reingegangen und da saß meine Gruppe, 6 Leute. Und die haben mich direkt im Blech hingehalten. Da habe ich wieder geraucht und da war der Rausch so stark, dass ich direkt weggenoddet bin. Und Nodden ist eigentlich so das, was die meisten Leute, die Heroin nehmen, erreichen wollen. Das ist, ja, man fühlt sich, wie ich schon sagte, in Watte gepackt. Man träumt, man ist irgendwo anders, einfach nicht mehr hier.
Ja.
Keine Probleme, gar nichts. Und ja, man nickt einfach weg, der Kopf nickt nach links, man wird schwer, das merkt man. Und dann auf einmal klick und das ist alles schwarz. Ich habe viel geträumt, wenn ich genoddet habe.
Was hast du da geträumt?
Alles Mögliche. Eigentlich waren das nur schöne Träume. Sowas wie, wenn man jetzt Klarträume kennt, sowas. Also man konnte den Traum teilweise steuern. Ich habe mich selber von außen gesehen, wie ich da auf dem Bett liege und konnte mich bewegen. Und das hat sich sehr realistisch angefühlt, sehr luzid und ein bisschen bizarr, will ich sagen. Ja, das hält aber nicht lange. Dann wacht man wieder auf und dann ist man in der Realität.
Wie fühlt sich das an, dieses wieder in der Realität sein?
Wenn man langsam wiederkommt, dann ist es okay. Aber wenn die Insanität an Naloxon in die Nase oder in die Venen spritzt, dann kommt man ja direkt wieder. Dann ist man wieder bei Verstand, bei allen Sinn, dass Heroin ist nicht mehr an den Rezeptoren, nicht mehr an den Opioid-Rezeptoren, da ist dann das Naloxon. Und das nennt man Turboentzug, Turbo-Affen. Da fühlt man sich wie an dem Schlimmsten, also ich habe ja gerade gesagt, am 5. Tag, das ist so der Schlimmste. Das ist dann so, nur 10-mal schlimmer, noch 100-mal schlimmer, das kommt alles auf einmal. Man muss sich übergeben. Ich habe Leute erlebt, ich habe denen das in die Nase gespritzt, da gab es so kleine Naloxon, Nasensprays mit denen zu kaufen. Das ist in Deutschland tatsächlich leider nicht in der Apotheke erhältlich, was ich schade finde, weil es könnte sehr viele Leben retten. Ich hatte zum Glück eins aus dem Darknet, ich musste dafür aber 80 Euro zahlen, obwohl man die zum Beispiel in der USA kostenlos bekommt, an Abgabestellen. Das habe ich benutzt und mein Freund ist ausgerastet. Der hat mir erstmal ein Ding gegeben, also ins Gesicht geschlagen und meinte, du hast meinen Trip versorgt. Ich bin nicht gestorben, ich habe gerade noch geträumt, ich weiß es noch ganz genau, sowas war das.
Das klingt, alles was du erzählst, ist, beziehungsweise das weiß man eigentlich auch, es geht nur abwärts. Es gibt kein Morgen wird's besser.
Nee, nein, man denkt die ganze Zeit drüber nach, wie soll ich morgen klarkommen, woher kommt das Geld? Irgendwie habe ich es immer geschafft, dass ich was hatte. Jeden Tag, obwohl ich nicht kriminell, also ich habe keine Beschaffungskriminalität betrieben. Ich habe das immer auf legalen Wege bekommen. Also das Geld verdient irgendwo oder gearbeitet. Und auch wenn man entzügig ist, dann kann man nicht mehr arbeiten. Und ich habe in einer großen Firma gearbeitet, die auch sehr gut zahlt. Und da konnte ich einmal nicht kommen und das war nicht gut. Das hat denen nicht gefallen. Der hat gesagt, nee, du bleibst nicht zu Hause, du kommst jetzt. Und dann bin ich entzügig dahin gekommen. Komplett nass. Ich musste 45 Minuten immer mit dem Fahrrad fahren. Und jede Minute fühlt sich an wie eine Stunde. Also, ja, das ist sehr krass.
Weißt du, was krass ist? Das, was du erzählst, dieses auf der einen Seite dieser Traum, dieses im Traum wandeln und diese Schönheit. Und auf der anderen Seite ich kann mir nichts Albtraumhafteres vorstellen als das, was du dort gerade beschreibst, dieses, den Entzug. Das ist dieses Verschwitzte, dieses, dass du so viel Energie, also diese Energie, die du hast, die du nicht einsetzen kannst, weil der Körper so erschöpft ist.
Ja, genau. So, dass du eigentlich die ganze Zeit ab einem bestimmten Punkt in deinem Leben zwischen diesen beiden Extremen lebst.
Ja, also der
Geist. Es gibt keine Alternative dazu. Es gibt keinen Mittelweg, kein Normal.
Nein, finde ich. Also habe ich nicht so erlebt. Also ja, wie du schon sagtest, der Geist ist auf Hochtouren, aber der Körper ist, der hat keine Energie mehr, der kann nicht. Zu der einen Sache mit meinen Kollegen, wo die das da gelassen haben. Der ist um 4 Uhr morgens nochmal, wurde er gesehen, lebendig. Das heißt, das Fentanyl war es schon mal nicht, was wir da gelassen haben. Am nächsten Tag waren wir natürlich alle da und haben nachgeguckt, wie das passiert sein könnte. Seine kleine Schwester hat ihn leider gefunden im Wohnwagen. Atemdepression, wie du sagst. Um 4 Uhr nachts, wie gesagt, war er noch lebendig. Das heißt, er müsste danach nochmal das Heroin und das Hydromorphon genommen haben. Entweder er war noch so berauscht, so benommen von davor, dass er gar nicht wusste, was er macht. Oder es war geplant, geplanter Selbstmord, das wissen wir nicht. Offiziell hieß es Herzstillstand von den Eltern damals. Ja, wir wissen, dass es anders war.
Du bist sehr jung und du hast schon sehr viel mit dem Tod zu tun. Der Tod ist eigentlich die ganze Zeit neben dir, sitzt mit bei dir und ist immer beim Konsum mit dabei. Ist das der Grund, warum du entschieden hast, ich muss da jetzt raus? Ich bin zu jung, um so viel Tod um mich rum zu haben.
Ehrlich gesagt habe ich mit dem Tod abgeschlossen. Also mir war das egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Ich habe mir auch mal größere Dosen gegeben und gehofft, dass ich danach nicht mehr aufwache, weil der Tod an sich, wenn man an Opioiden stirbt, man schläft ein und wacht einfach nicht mehr auf. Ganz friedlich. Und als ich so tief drin war und ich dachte, da gibt es keinen Ausweg mehr, da war es mir einfach egal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Man hat natürlich über die Eltern, über Familie nachgedacht. Das war das Einzige, was mich festgehalten hat. Meine Freundin, die hat mich unterstützt, 3-4 Jahre begleitet. Also mit dem Tod hatte ich keine Probleme, das war mir relativ egal.
Und jetzt?
Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt schaue ich nicht mehr durch so eine Nebelwand, jetzt sehe ich alles ein bisschen klarer. Also alles ein bisschen realistischer. Ich habe wieder angefangen zu träumen. Damals, als ich auf Methadon umgestiegen bin, ich war ja auf Methadon, auf Polamidon, dann auf Metadict, Polarict, Subutex und jetzt auf Substitol. Substitol, das ist so, da fühlt man sich am klarsten, finde ich. Andere sagen, das ist genau andersrum, dass man bei Methadon gar nichts spürt, bei Substitol schon, aber bei Substitol fühle ich mich relativ nüchtern. Und bei Methadon, da war so ein Schleier immer, also man war immer sediert, man war immer müde. Die ersten 5 Tage war ich auch richtig high davon, also ich habe einen Rausch gespürt. Da bin ich weggenadet, da bin ich mit Papa zur Praxis gefahren. Das war nach der Entgiftung. Ich habe die Entgiftung im November gemacht und...
Jetzt November letzten Jahres?
Nein, das ist jetzt... Also ich bin 1,5 Jahre, circa knapp 2 Jahre in der Substitutionstherapie. Mhm. Und circa 2 Monate davor habe ich die Entgiftung gemacht. Vielleicht 3. Also an Silvester ging ich in die Therapie. Und ja, November.
Macht dir das Angst... Also ganz klar gefragt, wenn du weißt, also die Regel bei Sucht, besonders bei Opioidsucht ist, du wirst immer süchtig sein. Das geht nicht mehr weg. Macht dir das Angst?
Ja, das macht mir Angst. Ich habe Angst, dass wenn ich es schaffe von Substitol jetzt, von Morphin, von Methadon, wenn ich davon runterkomme, was als nächstes kommt. Die Pasta-Kuchen. Entzugssymptome, die sind dann ja immer noch da. Die verschwinden nicht nur, weil ich jetzt ein Ersatzmittel nehme. Es ist immer noch ein Opiat und es hat dieselben Entzugssymptome, es hat dieselben Folgen später, Langzeitfolgen. Also ja, davor habe ich ziemlich Angst, danach wieder anzufangen, ne, wenn ich runter bin, meine Toleranz sinkt, dass irgendeiner meiner alten Freunde auf mich zukommt und sagt, ey, ich habe Oxys geklärt, 80 Milligramm Oxys. Und ich habe Angst, dass ich dann ja sage. Es ist schwer, sich zurückzuhalten, oder es ist schwer, zumindest für mich war es ja schon bei der Entgiftung klar, ich bin am selben Tag, wo ich rausgekommen bin, habe ich schon wieder ein Blech geraucht. Also
ja.
Warum sollte es jetzt nicht anders sein? Ich habe ja nichts dazugelernt. Also ich wurde nicht therapiert, sage ich mal. So, ich bekomme die Medikamente und gehe wieder aus der Praxis. Ich gehe zur Apotheke, nehme die Medikamente und gehe wieder. Ich werde nicht gefragt, wie es mir geht. Also mein Hauptarzt macht das schon manchmal. Der guckt sich uns genauer an. Aber so richtig Therapie gibt es dann nicht. Da muss man schon in eine richtige Einrichtung gehen. Das dauert schon 6 Monate, 5, 6 Monate.
Wie bewertest du das eigentlich? Es ist jetzt ein bisschen so off-topic. Dieses, dass zum Beispiel Oxy bzw. Opiate in der Popkultur so besungen werden, also im Rap. Du hast dann so Hustensaft. Ich gucke jetzt an unseren Rap-hörenden Kollegen. Wie heißt der?
Jüngling.
Hustensaft.
Jüngling. Ja.
Der dann eben so Codein. Ah, okay.
Lil Peep. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
Erzähl weiter. Also ich bin.
Ja, Lil Peep war auch ein Rapper, der ist an Fentanyl gestorben. Ich fand ihn als Kind sehr cool. Also ich wollte genauso sein wie er damals.
Also wie bewertest du das, dass das so besungen wird, dass du als Kind das hören kannst? Ja, ich will jetzt nicht so ein alter Mann sein, der sagt irgendwie so, naja, Leute, also wenn ihr das muss verboten werden, dann die Musik.
Also das hat schon, das habe ich erst straight gemerkt, aber das hatte sehr starken Einfluss auf mich, auch unterbewusst. Ich sagte ja, ich wollte so sein wie er und er hat seine Karriere bestand praktisch daraus, Drogen zu nehmen und das wurde auch gefeiert, ihm wurden Drogen geschenkt. Er hat auf Instagram gestreamt und Drogen genommen und es war immer so, nimm mehr, nimm mehr, nimm mehr. Ich wollte genauso sein wie er. Ich habe dann während meiner Suchtzeit, war mir das, also er ist gestorben, dann auch an Fentanyl. Und ja, da ist mir richtig klar geworden, was das für Auswirkungen hat. Ich bin ja also das mit dem Teledin-Schrank, was ich erzählt habe bei meinen Kollegen, das war nicht das erste Mal Kontakt mit Opioiden. Ich habe mit 13 schon mal von einem Arzt Oxycodon verschrieben bekommen. Ich hatte einen Krampfanfall, bin nach hinten gekippt mit meinem Rücken gegen eine Tischkante, habe mir den Arm hier aufgeschnitten und dann habe ich gekrampft, ein generalisierter tonischer Krampfanfall, also ein richtiger epileptischer Krampfanfall. Augen verdreht, alles steif und ja, wo waren wir jetzt?
Nee, warte, erzähl weiter. Du hast sozusagen, da war deine erste Berührung mit Opioiden und zwar Oxys hast du bekommen.
Genau, deswegen, also
ja.
Ich hatte den Krampfanfall, ich bin ganz schlimm mit dem Rücken aufgekommen. Das hätte man mit Ibuprofen oder mit, keine Ahnung, 2 Wochen Krankenhaus.
Das habe ich mich nämlich auch gerade gefragt, wieso kriegst du gleich so ein starkes Medikament verschrieben?
2 Wochen Krankenhausaufenthalt hätte es gelöst oder Ibuprofen, irgendetwas. Der Arzt, das war so ein bisschen, der war ein bisschen shady. Der wollte, das sind natürlich Privatrezepte, da kostet eine 100er Packung Hydromorphon oder eine 50er 98 Euro. Und die holst du dir alle 2 Wochen. Meine Eltern haben das bezahlt. Da war
wussten
ich noch
die damals, wussten die, was du da nimmst, was du bekommst?
Nein, meine
Wusstest du mit 13 schon, was du da bekommst?
Mit 13 noch nicht, nein. Erst später. Als wir die Tillys dann im Schrank genommen haben, das war ja dann ein bisschen später, da habe ich gemerkt, Oxycodon, das war ja auch ein Opiat, sogar noch ein viel stärkeres, hätte man auch missbrauchen können. Habe ich damals nicht, ich habe es so genommen, wie ich es nehmen sollte. Hatte trotzdem einen Entzug dann. Und so bin ich dann auch auf Teledin angestoßen.
Würdest du sagen, dass das die Weichen gestellt hat? Dass genau dieses, als du 13 warst, diese unsachgemäße Anwendung durch den Arzt von Oxy, dass das sozusagen dir so eine Bereitschaft, ich kenne ja das Gefühl, ich weiß ja, wie es sich anfühlt und wahrscheinlich hat es mit 13 auch schon gut angefühlt, dass das sozusagen die Weichen gestellt hat, dafür, dass du später Teledin nehmen konntest.
Ja, also meine erste Erfahrung mit Oxycodon, die war gar nicht so gut. Da habe ich mich übergeben, die ersten 5 Tage. Und ich wollte das auch nicht nehmen, musste ich. Aber meine Eltern haben gesagt, wenn der Arzt das sagt, dann nimmst du das. Und die wussten auch gar nicht, was das ist. Die konnten nicht so gut Deutsch. Der Arzt, der war selber Südländer, der konnte auch nicht so gut Deutsch. Der hat mir das einfach verschrieben, er hat sein Geld bekommen. Und ja, da habe ich das täglich genommen, auch in der Schule. Das hat keiner gemerkt, kein Lehrer, keiner meiner Klassenkameraden. Ich habe es auch nicht erzählt. Warum sollte ich auch? Ich dachte, das wäre ein Antidepressiva oder sowas. Hat mich nicht gekümmert. Dann später, wo der Arzt zugemacht hat, dicht gemacht, meinte, ich gebe dir nichts mehr, da hatte ich so einen kleinen Entzug. Ne? Der hat mir 10 Milligramm, 20 Milligramm Oxycodon gegeben, retardiert. Und das sollte ich jeden Tag nehmen. Ich wusste aber gar nicht, dass das ein Entzug ist gerade. Ich dachte, ich habe eine Grippe oder sowas.
Ja.
Die ging 1-2 Wochen und dann ging es mir halt, ich hatte sowieso schon ein bisschen Depression und Angststörung. Ja, das hat sich ein bisschen verschlimmert noch, ne, dadurch. Wie gesagt, ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich habe das nicht in Verbindung mit dem Medikament gesetzt, gar nicht. Dann mit 15, 16, da war ja ein Jahr Pause zwischen. Dann sind wir ja an die Tillys gekommen. Und wo ich recherchiert habe. Und wir hatten da kartonweise Medikamente und wir haben die einfach gegoogelt, alle Namen. Und geguckt, was macht das, was ist das. Zumindest ich habe das gemacht. Und ich habe mir viele Trip-Berichte durchgelesen von Leuten, wie sich das anfühlt. Verschiedene Drogen, auch LSD, alles Mögliche.
Was hast du? Hast du alles probiert?
LSD schon mal, Kokain, Heroin, Hydromorphon, also eigentlich alle Opioide, Opiate auch, alle Psychedelika auch, die meisten LSD, DMT,
ja.
Mushrooms, 2CB, Ecstasy, MDMA-Kristalle,
Ruhe. Ja, du hast nicht viel übrig. Alkohol?
Ja, Alkohol, das war nach der Oxy-Zeit, mit 14, 15, da haben wir angefangen zu trinken und dann auch irgendwann zu kiffen.
Würdest du sagen, dass du aber, du bist schon eine Ausnahme oder das, was dir passiert ist, kann jedem passieren? Mir, Kaspar, Nils, also alle, die hier in dem Raum sind. Also jeder von uns hätte das Gleiche, hat das Potenzial, dass man eben die gleiche Drogenkarriere macht wie du.
Ich würde es nicht ausschließen, kann ich nicht. Da würde ich lügen. Ich weiß nicht, wenn dein Hausarzt sagt, nimm das Medikament, würdest du das nehmen? Wenn er dir das verschreibt und sagt, du sollst das nehmen, da passiert nichts. Man hat ja ein gewisses Vertrauen zu seinem Arzt, muss man auch haben. Dann nimmt man das halt einfach. Und das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt Leute, die wissen ganz genau, was das ist, und die sagen, nö. Es gibt auch Leute, die stapeln das zu Hause. Hatten wir auch ganz oft. Und dann haben wir halt bei denen eingekauft. Ne? Dann hatten die 50 Schachteln Oxycodon, Hydromorphon, Fentanyl, alles Mögliche. Und das haben wir halt eingekauft. Weil die wollten das nicht nehmen. Die wussten ganz genau, das macht süchtig. Die haben das aber an Kinder verkauft.
Aber wie kaltherzig bitte, dass du das an Kinder verkaufst?
Ja, das war gar nicht so unüblich. In meiner Heroin-Karriere dann, also ein bisschen später, wo ich keine Medikamente mehr genommen habe, sondern Heroin von der Straße, sag ich mal. Also wir hatten schon Connections, wir haben das aus Holland geholt, das wurde rübergeliefert, immer abgeholt mit einem Auto. Und dann gab es da sogenannte Drogenhäuser, Traphäuser. Wir haben das immer Trap genannt. Und da sitzen 40-Jährige, 50-Jährige. Der hat wohl mal gefragt, bist du 18? Der hat nicht nach einem Ausweis gefragt oder so. Man kann sagen, was man will, und er meinte, ist okay, ist in Ordnung, setz dich hin. Dann hat man gewartet, einer ist reingekommen, hat das Päckchen auf den Tisch geworfen. Er hat es abgewogen und jedem verteilt, egal wie alt man war. Und ich habe einen schlimmen Fehler gemacht. Ich habe damals meinen besten Freund mitgenommen und der war 1-2 Jahre jünger als ich.
Wie alt war er da?
Der war 16, ich war 18.
Okay.
Also das war schon
ganz jung auch noch.
Das war ziemlich verantwortungslos von mir, aber er war mein bester Freund. Ich habe ihn auf einer Ebene gesehen. Also ich habe ihm vertraut, er hat mir vertraut. Und ja, er hatte, das war der, wo wir auch die Tillys her hatten. Ja. Und dann habe ich halt einmal bei ihm Blech geraucht. Ne? Da meinte ich, ich möchte das auch probieren. Und dann sind wir da hingefahren. Ich habe sogar noch gesagt, der Typ ist 16, ist okay, wenn er kommt. Weiß ich nicht, nicht über Telefon aufgelegt. Ja. Wir sind hingefahren und haben das bekommen. Das war ihm scheißegal. Und es gab ja nicht diesen einen Ticker. Es war immer so, eine Gruppe hat Heroin geholt und dann hat man das verteilt über die Stadt. Und die Stadt ist ziemlich klein eigentlich. Und dann gab es diese Drogenhäuser, ganz, ganz viele. Und wenn der eine nichts hatte, ist man zum nächsten gefahren. Wenn der nichts hatte, zum nächsten. Und es wird immer schwächer, das Heroin praktisch. Weil die eine Gruppe, die hatte dann das ungeschnittene, also das nicht gestreckte Zeug. Dann haben die es weitergegeben. Die anderen haben dann Manitol reingetan oder Milchzucker, Milchpulver, sowas ähnliches. Ja, irgendwann bis zu dem Zeitpunkt, dass es gar nichts mehr gebracht hat, wenn man es geraucht hat, da war man affig, also total entzügig. Und man hat 60 Euro für ein Gramm ausgegeben und das hat nichts gebracht. Und da hat man teilweise auch, da gab es einen, der saß im Rollstuhl, der hat sein Bein, der hat gespritzt. Und seine Venen, die waren weg, komplett. Das heißt, da hat er irgendwann ins Bein gespritzt, in den Rücken. Und das musste man sich alles ansehen. Also wir saßen da 17, 15 und auch mit 18, 16 und haben uns das erstmal angeguckt. Und dann hat er uns das Packen gegeben. Wir sind rausgegangen und dann war das einfach nur pures Manitol. Manitol, das kann man auf dem Blech tun und das zerläuft genauso wie Heroin. Ist ein bisschen heller. Ja, die haben alles getan, um dran zu kommen. Ne? Und sein ganzes Bein, wenn man ins Haus kam, das hat man gerochen und es hat gestunken. Wir sind direkt wieder rausgegangen.
Ja.
Direkt.
Was hat dich davon abgehalten zu spritzen?
Ich hatte Angst, dass ich einen Abszess, also eine Eischieße sozusagen, dann schwillt das hier an, wenn man das ins Gewebe spritzt und die Vene nicht trifft. Oder,
ja.
Ja, davor hatte ich Angst. Ich hatte generell nicht vor zu spritzen, aber irgendwann später dachte ich mir, was, wenn ich das einmal ausprobiere.
Wie eigentlich jeder Schritt, den du gemacht hast, begann mit dem Satz, was ist, wenn ich es einmal ausprobiere?
Ja, damit das länger hält, ich habe jetzt nicht so viel Geld, dann kann ich den 20 statt für einen Tag mal auf 4 Tage aufteilen oder auf 5 oder auf 6, weil ich das dann spritze statt rauche oder ziehe. Spritzen ist dann ja wieder eine neue Konsumform und wirkt dann dementsprechend komplett anders als geraucht und gezogen. Auch, glaube ich, am längsten. Die Bioverfügbarkeit ist am höchsten, 100%. Das wird alles aufgenommen, direkt in die Blutbahn. Und ich war kurz davor, mir Spritzen zu holen und stand auch vor der Apotheke. Hab versucht, auch mal das schon mal aufzukochen auf einem Löffel. Hab's dann aber ausgekippt und habe ich es eingelassen. Ich weiß nicht, da hat noch der Verstand ausgereicht, um das nicht zu machen. Meine Freunde in meinem Alter jetzt, beziehungsweise die Clique damals, die Gruppe, das hat sich richtig schnell verteilt. Also ich war der Erste sozusagen, diese zwei Jungs, die ich kennengelernt habe, die waren 1-2 Jahre älter als ich. Das waren so die Leute, die das ins Rollen gebracht haben. Das war gar nicht so bekannt davor bei uns, Heroin. Also es haben nicht so viele Leute konsumiert, eigentlich fast gar keiner. Es hat jeder gekifft, Teile geschmissen, also Ecstasy. Vielleicht mal gekokst, aber auch sehr, sehr selten. Und dann hatte ich das, dann bin ich zu meinen Freunden gegangen und die fanden das natürlich zuerst abwertend. Und komischerweise kurz daraufhin wurde ich angerufen und die meinten, komm mal vorbei, bring was mit. Und das habe ich dann auch gemacht und dann waren wir so eine Sechsergruppe, die jeden Tag konsumiert hat.
Würdest du sagen, dass dieses Heroin und die Sucht nach Opioiden sich ausbreitet wie so eine Krankheit? Auch in deiner Stadt?
So wollte ich das eher sagen, so kann man es formulieren. Das hat sich echt schnell ausgebreitet. Die meisten haben es nicht geschafft, das rechtzeitig zu stoppen. Manche sind umgezogen zum Glück und haben es dann sein gelassen und nie wieder angefasst. Da kann ich 1-2 Leute, aber leider nur. Der Rest, einer ist in der Entgiftung. Mein bester Freund zum Beispiel, der ist immer noch süchtig. Den unterstütze ich auch. Ich versuche den gerade in eine Substitutionsstelle zu bringen. Der Rest ist entweder tot, konsumiert weiterhin, ist vielleicht sogar auch in der Substitution, aber hat Beikonsum, also weiterhin Heroin. Das heißt, man muss sich das Heroin besorgen. Man nimmt nochmal das Methadon Also man muss jeden Tag zur Apotheke oder zum Arzt das Methadon nehmen und dann nimmt man noch das Heroin dazu. Methadon ist sowieso schon extrem stark und sehr schwer runterzukommen davon. Ich wurde ja von Methadon auf Substitut versetzt, das heißt, es war leichter als normale Leute, die jetzt das Milliliter für Milliliter abdosieren. So, man sagt, ab 3 Milliliter, 2 Milliliter wird es schwer. So, wenn jemand auf 10 Milliliter ist, das ist schon eine relativ hohe Dosis Methadon, dann sind die Rezeptoren auch so belegt, dass man kein Heroin spürt, kann man nicht
Ja.
spüren, das kommt nicht mehr an die Rezeptoren.
Wo kommt dein Lebenswille her? Jetzt, wenn du nichts mehr hast.
Wenn ich jetzt nichts mehr hätte.
Also du hast ja jetzt deine, dieses sozusagen, das, was dir am meisten Kraft gegeben hat in den letzten Jahren, waren die Opioide. Die sind weg, beziehungsweise substituiert. Wo kommt jetzt der Wille her?
Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ich glaube, diese Substitution hält mich noch am Leben. Also würde der Arzt von einem auf den anderen Tag sagen, nö, gibt's nicht mehr. Wegen Beikonsum oder was weiß ich. Dann wird, also ich würde es nicht schaffen, diese Substitution nochmal zu ersetzen mit Heroin. Es geht nicht, weil ich schon so extrem hoch dosiert bin. Mit dem Morphin, auch mit dem Methadon, da hatte ich über 13 Milliliter. Ne? Ja, also ich denke, wenn ich das nicht mehr nehmen würde, dann, also wenn er es mir verbietet, dann, ja, entweder ich sterbe beim Entzug oder ich gehe in eine Entgiftung, vielleicht gibt mir da jemand was, aber da habe ich keinen Plan für.
Ja, weißt du, was krass ist? Wir reden jetzt ungefähr eine Stunde oder dreiviertel Stunde reden wir miteinander und ich habe das Gefühl, ich rede durch eine Substanz hindurch mit einem Menschen. Irgendwo da drin ist dieser Mensch und davor ist eine riesige Wand
Ja, kann man so sagen.
an Erfahrung, an Sehnsucht nach auch diesem, weil man spürt ja, dass sozusagen diese Träume, die du hattest, dass das ein Moment der Schönheit war. Man spürt, wie schwer das ist, das hinter sich zu lassen. Und das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erlebt. Wie, aber auch wie dieses Rangeln zwischen, da bist irgendwo du und da sind die ganzen krassen Drogenerfahrungen und das existiert nebenbei. Es gibt nicht nur dich.
Ja.
Das ist ziemlich beeindruckend, dass du diesen, dass man diesen, wenn ich mit dir rede, diesen Kampf mitbekommt.
Ja, ich weiß nicht, was ich dazu
Nee, musst du gar nicht. Es war nur eine
sagen.
Feststellung. Dieses, erinnerst du dich daran oder kannst du dich daran erinnern, was du jetzt träumst?
Ich träume gerade gar nichts mehr, aber es kann mal passieren, dass ich, wenn ich Substitol jetzt morgens einnehme, sagen wir mal um 8 Uhr morgens, das soll 24 Stunden wirken. Also steht so zumindest auch von dem Hersteller, ist aber auch gar nicht so. Bei Methadon genauso. Da fängt man schon nach 6 Stunden, zumindest war es bei mir so, aber ich habe auch einen schnelleren Stoffwechsel. Da fängt man an zu schwitzen wie verrückt, bekommt Krämpfe, Schmerzen. Und was war die Frage jetzt noch?
Was du sozusagen träumst, dass du mal hast. Die Frage hast du aber schon beantwortet
So,
auch.
ja, da gibt es dann auch noch eine Sache. Also, wenn ich jetzt mal um 8 Uhr morgens meine Dosis nehme, und die nicht ganz hält bis zur Nacht und ich ganz spät schlafen gehe, sagen wir mal um 3 Uhr nachts, dann träume ich wieder. Dann bin ich ein bisschen entzügig und dann träume ich aber wieder von Heroin. Und das ist jedes Mal dasselbe. Das ist jedes Mal eine Spritze. Und ich sehe, wie ich mir das in die Vene drücke und dann bricht irgendwie die Spitze ab von der Spritze, also die Kanüle. Und irgendwas geht schief und dann wache ich auf. Komplett verschwitzt. Und man hat richtig Suchtdruck. Also man will diese Substanz dann, ja, keine Ahnung, nimmt man irgendeinen Schlaf. Also einschlafen kann man danach nicht mehr. Wenn man es schafft, dann wacht man 10 Minuten später wieder auf, wegen demselben Traum. Noch ein bisschen, noch bizarrer, noch verrückter. Die Leute von früher sehe ich, also die mir das verkauft haben. Und dann sitze ich da mit denen und dann spritze ich mir das und dann wache ich wieder auf. Da habe ich das Gefühl, als ob ich kurz so einen Rausch im Kopf hatte, als ob ich mich kurz gut gefühlt habe. Aber das geht dann direkt wieder weg.
Erklär mir mal, wie du das aushältst.
Aber das kommt zum Glück nicht so oft vor. Ich nehme meine Dosis sehr spät abends, damit es nicht vorkommt, nachts. Wie ich das durchgehalten habe. Also überwiegend kam das während der Heroin-Zeit vor, nicht während der Substitutionszeit. Da hatte ich das ja fast jeden zweiten Tag, wenn man mal kein Geld hatte für den Stoff, dann musste man halt so irgendwie klarkommen.
Ja.
Und ich weiß nicht, das war. Man ist aufgestanden, auch wegen den Rest des Legs, also nach so einem Traum, man ist komplett verschwitzt, das ganze Bett ist nass. Man hat eine Pfütze auf der Brust, kann man so wegkippen. Das ist extrem. Und dann hat man diesen Bewegungsdrang, aber man hat gar keine Energie dafür. Und dann macht man Liegestützen oder sowas, damit diese Energie aus den Armen und aus den Beinen irgendwie verwendet wird, irgendwie raus aus dem Körper, damit man sich müde fühlt und wieder einschläft. Aber das geht nicht. Das dauert 10 Stunden an und dann ist schon der nächste Tag und dann guckt man, wie man an Stoff rankommt. Man fragt einen Freund, ob der noch was übrig hat, den Affen zu killen oder irgendwie sowas.
Wenn du in diese Trap-Häuser gegangen bist oder auf der Straße warst, wer hat noch Opioide genommen? Also wer sind die Menschen, die du dort triffst? Sind es so einfach total kaputte Leute oder ist es?
Tatsächlich nicht. Also das ist eine bunte Mischung. Also das erste Mal, wo ich in so ein Haus reingegangen bin, damals habe ich immer gewartet. Da ist immer dieser, von dem ich erzählt habe, die zwei Leute, die sind immer vorgegangen. Ich habe denen Geld gegeben, dann habe ich 1-2 Stunden gewartet. Die haben erstmal selber sich bedient. Dann sind die rausgekommen und haben mir circa die Hälfte des Wertes gegeben, was ich eigentlich gekauft habe. Und irgendwann bin ich einfach selber reingegangen. Es hat keinen gestört. Da waren Businessmänner im Anzug, richtig, ne, mit alles Mögliche, Anwälte. Ich meine, ich habe sogar einmal einen Polizisten gesehen, ich dachte zuerst, der will uns jetzt eine Razzia, ne? Aber nein, der hat konsumiert. Also da gibt es alle Menschen und dann von diesen Businessmenschen, Polizisten, alles Mögliche, rüber zu den richtigen Junkies, die sich 10 Tage nicht gewaschen haben und in der einen Ecke sitzen seit 10 Tagen und immer nur Heroin rauchen, Crack, Heroin, immer abwechselnd. Also sich hochpushen, runter und das ist ganz bunt.
Wie weit ist der Weg von Rechtsanwalt, Polizist, Fachabiturient zu denen, die in der Ecke sitzen und Crack-Heroin? Wie schnell geht das?
Ich kann es mal so sagen, mein Vater, als ich 3 Jahre alt war, hat seinen besten Freund. Die sind immer zusammen ins Fitnessstudio gegangen. Er hat eine Firma, er war vor G-Klasse. Die Firma lief gut und dann war das so, ich habe ihn mit 18, das war ja 15 Jahre später, habe ich ihn gesehen, aber nicht wiedererkannt. Er hat mich aber wiedererkannt und er hat mich nach einem Kopf gefragt, also nach einem Blech eben, ob er rauchen kann. Und dann hat er mir erzählt, dass er meinen Papa kennt. Und dann ist mir der Name von ihm eingefallen. Ich frage, bist du das von damals, der Freund von Papa? Er meinte, ja, das bin ich. Und ich meinte, was ist passiert? Du hattest doch eine Firma und alles Mögliche. Und er meinte, ja, einmal Crack und das hat alles zerstört. Ja, also bei Crack, wenn du, sagen wir mal, du hast 300 Euro in der Tasche, du hast vor, 40 Euro auszugeben für Crack, du bleibst da sitzen. Wenn du da eine Pfeife rauchst, dann bleibst du sitzen, dann gibst du das ganze Geld aus dafür. Oder wenn du nach Hause gehst, aufgeraucht hast, noch Geld über hast, dann gehst du direkt wieder dahin. Das war bei mir nicht anders mit Kokain. Da habe ich alles Mögliche getan, um an Geld ranzukommen. Es war keine Kriminalität, aber ich habe alles Mögliche. Also ich habe gearbeitet, ich habe Geld ausgeliehen, ganz viel. Hm. Das war überwiegend so die Methode, neben der Arbeit. Ne?
Wissen deine Eltern über alles Bescheid?
Die wissen, dass ich opioidkrank bin, dass ich suchtkrank bin, aber die wissen nicht, dass ich Heroin genommen habe. Das wissen die nicht. Es war immer die Rede von Oxycodon, von Teledin.
Warum wissen sie das nicht?
Ich wollte es denen nicht sagen, Heroin. Ich wollte diese Last, das hätte die zerstört, glaube ich. Also die waren sowieso schon wegen mir kaputt. Meine Mutter hat nachts geweint, weil sie konnte ja nichts machen. Ich lag im Bett, total zugedröhnt. Und meine Mutter hat geheult und das habe ich erst eine Woche später, wo ich mal ein bisschen klarer im Kopf wurde, Hat mir mein Vater erzählt, Alter, was geht bei dir ab? Deine Mutter weint da und dich juckt zum Scheiß. Und das hat mich auch weiterhin nicht interessiert irgendwie in dem Moment. Ich wollte einfach nur an den Stoff rankommen. Weil dieses Gefühl von, also diesen Entzug, das wünsche ich keinem Menschen. Nicht mal den schlimmsten Menschen auf der Welt. Das ist extrem hart.
Das ist dieser Teufelskreislauf auch, ne? Du willst eigentlich aufhören. Also, wir haben jetzt im Rahmen der Recherche für diesen Film auch mit vielen Opioid-Süchtigen gesprochen. Eigentlich haben alle gesagt, das ist der größte Scheiß aller Zeiten. Also, es ist nicht auszuhalten, aber du willst auch nicht diesen Entzug. Und du wanderst von Vermeidung des Entzugs zur Vermeidung des Entzugs und dann bist du in diesem Kreislauf drin. Du kommst da einfach mit größten Anstrengungen kommst du, man sieht es ja bei dir. Egal ob jung oder alt, man kommt da nicht raus.
Genau. Und das bleibt für immer. Ne? Also, wenn ich 30 Jahre clean bin und mein Arzt mir Oxy verschreibt, wer weiß, was dann passiert.
Ja.
Ja, das mit den Eltern, das Thema.
Wie ist euer Verhältnis jetzt? Können Sie dir helfen oder versuchst du
Es
es?
ist gut eigentlich. Also, meine Mutter fragt mich ab und zu, wenn wir alleine mal irgendwo hinfahren, ja, einkaufen oder so. Immer dann spricht sie mich darauf an. Was hast du jetzt eigentlich vor? Willst du endlich runter davon oder willst du wieder in die Schule oder so? Ich habe jetzt Schule pausiert, das Fachabitur. Ich kann es jederzeit wiederholen, beziehungsweise weitermachen. Die 12. Klasse. Aber ja, ich habe nicht wirklich einen Plan. Ich würde gerne die Zitul absetzen, ganz langsam runterdosieren und das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, wäre ein Opioid-Blocker. Das heißt, ich nehme jeden Tag Sitzobstitol, Naloxon oder Naltrexon, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall besetzt das alle Opioid-Rezeptoren im Gehirn. Und dann kommt da nichts mehr ran. Da kannst du Heroin spritzen, machen, was du willst, das geht nicht. Da hast du keine Wirkung von. Das ist so mein Plan und ich denke auch die einzige Lösung, ja, das Einzige, was jetzt möglich ist. Wenn ich jetzt so auffahren würde, dann würde die Depression mich wieder einholen und dann würde ich wieder anfangen. Und das würde von vorne anfangen, immer wieder.
Hattest du depressive Tendenzen schon immer oder würdest du sagen, das Heroin hat es verstärkt oder ausgelöst, sogar diese die Depressionen? Weil Sucht und Depression stehen ja nah beieinander.
Ja, also, die Sucht löst auf jeden Fall Depressionen aus, auf jeden Fall auch verstärkt, wenn die vorhanden sind, ja, das stimmt. Und wenn du keine hattest, hast du danach halt welche. Das ist einfach so. Davor war ich mir nicht sicher. Ich wurde in der Schule nicht so gut behandelt. Ich wurde gemobbt, geärgert, bis in die 9. Klasse, 3, 4 Jahre. Vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zu tun, unterbewusst.
Ich glaube nicht nur unterbewusst, sondern das kann wirklich große Wunden verursachen, so ein Mobbing.
Ich weiß nicht, ob ich das deswegen genommen habe, keine Ahnung. Wie gesagt, ich war einfach nur neugierig. Ja, und dann nach.
Ich finde es krass einfach für so, weißt du, so, weil das stimmt ja natürlich. Ich war einfach nur neugierig und guck, wo du jetzt bist.
Ja, genau, also die Neugier kann ziemlich viel zerstören. Einfach mal ein bisschen lesen und erkundigen. Also, das hat bei mir aber, also, ich sag mal so, ich habe damals auf Reddit einen Post gemacht, wie viel soll ich ziehen, Hydromorphone, ich habe es mir jetzt besorgt, wie viel Milligramm, damit ich not, damit ich so wegknicke einmal und diese Träume habe, einfach mal weg, ausschalte. Ne? Und dann waren die ersten Fragen, der Post, der ist in die Höhe gegangen, ne? Da waren 5000 Likes und einfach damit das Leute sehen. Und eigentlich haben 99% der Leute gesagt, lass es.
Ich glaube, ich habe den sogar gelesen. Hast du es auf Englisch oder auf Deutsch gepostet?
Das war auf Englisch, aber nicht auf dem Account, den ihr kennt.
Nee, aber ich glaube, ich bin ja auch bei Reddit. Ich glaube, ich habe irgendwo, der wurde mir mal in meiner Timeline, glaube ich, reingespült, weil ich dann auch das angeklickt habe und gesehen habe, so lass es, lass es, lass es, lass es, lass
Das
es.
kann sein, aber
Ja.
das wird bei jedem gesagt, weil so jeder. Ich habe auch, als ich süchtig war, ich bin immer noch auf Reddit unterwegs gewesen. Und dann lese ich, ich möchte gerne Heroin ausprobieren, mein Leben ist langweilig, wie viel soll ich nehmen? Und Da dachte ich mir, Alter, scheiße, das ist nicht aufzuhalten, wenn jemand das machen möchte. Man kann so viel sagen, wie man will, der Typ wird es trotzdem machen. Es gibt vielleicht weniger Ausnahmen, klar, aber wenn man Leuten Angst macht, dass Respekt vor der Droge, wenn diese Hemmschwelle erstmal gebrochen ist, dann kannst du keinem mehr sagen, lass es. Oder lass es, solange du es noch kannst, sagen die meisten. Aber da ist man schon drin. Ne? Wenn die Hemmschwelle weg ist, dann ist es vorbei.
Ja.
Ich habe noch keinen getroffen, wo jemand gesagt hat, lass es jetzt noch, du kannst es jetzt noch lassen, du hast keinen Entzug. Das war nicht so, dass sie dann gesagt haben, okay, ich höre jetzt auf. Die haben alle weitergemacht, natürlich. Und dann auch immer härter und härter und dann irgendwann gespritzt. Ganz viele Menschen gestorben.
Genau, also so dieses Tramadol, was du genommen hast, so wie wirkt das und wie fühlt sich das an?
Also Tramadol, ich glaube, ich war da 16, als ich das genommen habe, 17. Da ist eine besondere Sache, die ich vorweg mal sagen möchte, das ist so, das ist ein spezielles Opioid, das wirkt auch auf Serotonin-Rezeptoren. Das machen andere Opioide nicht. Das ist so was wie Ecstasy. Ecstasy wirkt auch auf Serotonin-Rezeptoren. Ist natürlich nicht so stark, aber man hat so Glücksgefühle, ne? Das macht da was im Gehirn. Und bei mir war das so, ich habe das genommen, ein bisschen, da gibt es einen Unterschied zu Teledin, das ist nicht so, man ist nicht so sediert, man ist eher aktiver, auch wegen diesem Serotonin-Aspekt. Als ich das genommen habe, wir haben uns aus dem Darknet ganz einfach ein paar Blister bestellt. Ich hatte einen Blister, ich habe meinen Kollegen Blister gegeben. Ja, das habe ich ganz einfach selber gemacht zu Hause mit meinem Handy. Also man kommt ganz leicht ins Darknet rein und dann kann man sich das bestellen. Nach Hause zu einer Packstation, das ist völlig egal. Und ja, man hat sich in Watte gepackt gefühlt. Ich kann mich erinnern, ich habe da noch gespielt mit einem Kollegen am PC. Und ich habe immer mehr genommen. Ich habe eine 200er genommen. Die nächste Hälfte.
Über wie lange? Über welchen Zeitraum?
30 Minuten, 20 Minuten.
Okay.
Und die nimmt man oral ein, Tramadol. Tramadol wird, glaube ich, in der Leber zu einer anderen Sache metabolisiert. Also man kann das nicht ziehen. Das habe ich oral konsumiert und dann hatte ich irgendwann diese 400 Milligramm, 500 Milligramm Grenze erreicht und habe da ist die Krampfschwelle extrem hoch und da bin ich vom Stuhl gekippt nach hinten. Ich kann mich nur noch erinnern, dass ich gezuckt habe, mich ganz oft erschreckt, irgendwie 3-4 Mal gezuckt und dann war aus und da mache ich meine Augen wieder auf und ich habe ein Kissen unter meinem Kopf und liege auf dem Boden. Meine Eltern stehen um mich herum und fragen, was los ist. Und ich sage, ist doch alles okay, ich schlafe hier doch mal. Was wollt ihr von mir? Warum steht ihr hier alle so rum? Ich dachte, was ist los? Und die meinten, ja, es kommt jetzt gleich ein Rettungswagen. Und da bin ich völlig durchgedreht. Ne? Ich wusste nichts von Tramadol, ich wusste nicht, was passiert ist. Da hatte ich auch einen Krampfanfall, ne? Extrem. Da bin ich bewusstlos geworden und habe eine Minute gekrampft, vielleicht eine halbe Minute. Das ist jetzt 3 Jahre her. Genau, 3, 4 Jahre. Ja, bis zu diesem Kampf, also wo ich diese Dosis überschritten habe, habe ich mich eigentlich ganz normal gefühlt. So, man merkt das gar nicht. Ich dachte, das ist zu wenig, ich spüre noch nicht genug. Ich nehme mal noch mehr und da habe ich mich noch nicht so viel mit Tramadol beschäftigt. Da wusste ich nicht, dass es Krampfanfälle verursachen kann.
Ist Tramadol von all diesen Opioiden, sagst du ja, das ist ein besonderes, eben dadurch, dass es auch auf Serotonin wirkt, würdest du sagen, es ist eins von den harmloseren?
Also an sich Tramadol, wenn man das in niedrigeren Dosen nimmt, 50 Milligramm, 100 Milligramm, 200 Milligramm ist schon hoch für ein Opioid naiven, aber also es ist ein schwaches Opioid, ja, das kann man sagen, aber
gibt es das überhaupt harmlose Opioide?
Nein, denke ich nicht. Also es ist von den ganzen Opioiden eins der schwächeren, aber das heißt nicht, dass es nicht genauso gefährlich sein kann wie Heroin. Weil man da denkt, das ist ja nur ein Medikament, da kann nichts passieren. Ich bin noch relativ wach, dann nehme ich noch eine Tablette. Und dann passiert das einfach.
Würdest du sagen, dass die Magie der Opioide ist, dass sie die Wirklichkeit ausschalten und erträglich dadurch machen?
Ja, also die Welt um dich herum, du vergisst das. Du kümmerst dich um gar nichts mehr. Ich habe das auch in der Schule konsumiert. Ich bin alle 30 Minuten auf die Toilette gerannt und habe mir da ein Blech angezündet.
Alter, wie hält denn dein Körper das aus?
Das war extrem. Also irgendwann habe ich das einfach nur, ich hatte gar keine Lust mehr auf Schule. Ne? Da hatte ich extreme Depressionen. Und da bin ich einfach nur auf Spaß dann auch schon in 10-Minuten-Takt auf Toilette gegangen. Und da gab es einen Vorfall. Ich hatte Angst, man hört mich, dieses Alufolien knistern. Ja, und Feuerzeug, und dann zieht man das ja, das verläuft auf dem Blech, und dann zieht man ja die ganze, dann macht man so eine Spur. Und dann höre ich auf einmal aus einer anderen Kabine Alufolien knistern. Und ich bin leise, mache die Tür auf und warte, bis derjenige rauskommt. Und er hat Heroin geraucht, auch genauso wie ich an derselben Schule, rein zufällig. Und hat sich erstmal erschrocken. Ne? Ich habe gesagt, es ist alles gut, ich habe dasselbe gemacht. Es war einfach nur ein Zufall. Aber das zeigt doch wieder, dass das gar nicht so, wie soll ich sagen, so unwahr.
Zu wenige.
Ja, das zeigt, dass es ein größeres Problem ist, ja, sage ich mal. So.
Warum willst du gesund werden? Wofür?
Für meine Eltern, ja. Nicht für mich. Das ist schon lange abgefahren, der Zug, für meine Eltern eigentlich. Ich will einfach nur, dass die friedlich irgendwann sterben und wissen, bei mir ist alles okay. Für meine Freundin. Das sind die Gründe.
Vielen Dank. Auch, dass du so ehrlich und offen darüber gesprochen hast.
Dankeschön.